Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Corona-Zeit ist schon etwas Besonderes. Ich weiß nicht, wie es euch so damit geht, wie ihr euch beschäftigt, ob ihr alles, was um einen herum so passiert, richtig wahrnehmt und wie ihr geistlich auch damit umgeht. Ich persönlich habe in dieser Zeit sehr viel Zeit immer wieder mal genommen, um für manche Bibeltexte nachzudenken. Und es ist so, dass man ja oft auf gewisse Texte stößt, die einem ja richtig bekannt sind. Aber dann kommt auch so Situationen, wo diese Texte ganz persönlich zu einem sprechen und wo man ganz neue Aspekte, neue Gesichtspunkte aufnimmt. Und über solch einen Text möchte ich heute mit euch einmal nachdenken. Ihr kennt die Geschichte alle. Im Johannesevangelium 8, die Verse 1 bis 11, es erinnert uns quasi an ein Gerichtsverfahren. Es ist eine Geschichte über Gericht, über Gesetz, über Gnade und auch über Schuld. Die Botschaft heute Morgen ist für jeden, der jemals in seinem Leben etwas falsch gemacht hat, der sich irgendwann mal schuldig gefühlt hat. Es ist eine Geschichte über eine Person, die etwas sehr Schreckliches gemacht hat und es fürchterlich bereut und sich schämt. Und es ist aber auch eine Geschichte über eine fromme Gruppe, die ebenfalls etwas Ähnliches, Schreckliches getan hat, die sich aber keiner Schuld bewusst ist. Sie sind so besorgt über den moralischen Verfall der Geschichte und der Gesellschaft, dass sie nicht die Fäulnis in ihrem eigenen Herzen sehen konnten. Und es ist auch eine Geschichte über dafür hinsetzt. Heute in unserer Zeit stehen die Lehrer und alle anderen sitzen. Damals setzte sich auch die Lehrer, die Rabbiner, und auf diese Weise konnte der Rabbi stundenlang lehren, ohne müde zu werden. Wenn ein Rabbi sich damals setzte, dann war das ein Signal, dass die Unterrichtsstunde jetzt begann. Johannes wollte damit deutlich machen, dass es hier eine öffentliche Veranstaltung, eine Versammlung war. Viele Menschen waren zu dem Zeitpunkt anwesend. Jeder, der wollte, konnte Jesus sehen und Jesus aufhören. Es war keine vertrauliche kleine Runde in einem abgeschlossenen Raum, sondern eine öffentliche Veranstaltung mit sehr vielen Menschen. Kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und Jesus erlehrte das Volk und plötzlich entstand. Eine Gruppe von Schriftgelehrten und Pharisäern, die frommen also im Land, schoben die Zuhörer beiseite. Sie drängten zu Jesus und in ihrer Mitte eine Frau. Sie ist verängstigt, vielleicht schaut sie beschämt zu Boden. Sie wird von den Pharisäern vor Jesus entehrt und steht sie da in ihrer Mitte. Alle anderen sitzen. Jeder kann sie sehen, die Augen der Zuhörer sehen sie. Sie würde sich gerne verstecken. Würde gerne weglaufen. Aber Aber es geht, diese Frau wird von den Pharisäern vor Jesus öffentlich bloßgestellt und gedemütigt. Ich stelle mir vor, wie ein Raunen und ein Getuschel durch die Menge geht, als die Pharisäer ihre Anklage erhielten. Die Pharisäer wandten sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau verwendet sich. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden, so steht sie da, ihre Schuld vor allen anderen Anwesenden ganz offen gelegt. Schutzlos, hilflos, machtlos, überführt. Vielleicht fragte sich die Frau, wie konnte es eigentlich nur so weit kommen. Und wir wissen, dass sie verheiratet war und dass das alttestamentliche Gesetz, das hier im Text angeführt wird, galt für verheiratete Frauen. Vielleicht war sie mal eine junge Braut gewesen und träumte von einem Leben mit einem Ehemann, den sie liebte. Vielleicht träumte sie sogar mal von Kindern, eine Familie zu gründen, ein ganz normales Leben zu führen. Aber irgendwie verlief das Leben bei dieser Frau anders, als sie es geplant hatte. Vielleicht war sie enttäuscht von ihrer Ehe, vielleicht war es ihr Ehemann, vielleicht war es auch sie selbst. Wahrscheinlich waren es beide und irgendwann traf sie dann eben einen anderen Mann. Der schenkte ihr Aufmerksamkeit.
Er hörte ihr zu, schien so, er würde sich für sie interessieren. Und zu Beginn war es noch alles sehr unzureichend. Aber wie es so ist, es entwickelte sich Dinge, die eines Tages überschritten wurden, die dann an die Grenzen kamen und vielleicht war es eine Berührung, vielleicht ein intensiver Blick, was auch immer. Und vielleicht hatte sie es gar nicht so bemerkt. Aber sie überschritten die Grenze und dann noch eine und dann noch eine. Solange es ein Geheimnis war, war es so, als würden die zwei Lieben in verschiedenen Welten leben. Sie hielt sich selbst davon ab, darüber nachzudenken, was mit ihren Kindern und damit ihrem Ehemann passieren würde, wenn es jemand herausfindet. Wenn sich Sünde ungehindert ausbreiten kann, dann fühlt sie zu immer noch mehr Sünde. Früher war sie ihrem Ehemann treu gewesen, aber dann fing sie an zu lügen. Zuerst vielleicht mit gebrochenem Herzen, vielleicht erst auch ein wenig nervös und furchtsam.
Aber mit der Zeit fiel ihr das Lügen nicht mehr schwer. Sie bemerkte nicht, was in ihren Gedanken und in ihrem Herzen sich abspielte. Sie ist diesem Mann zusammen. Aber dieses Mal, da passierte etwas. Die Tür öffnete sich, eine Gruppe von Männern musste draußen gestanden und sie beobachtet haben und jetzt kommt sie in das Haus und sie ergreift. Die Frau schreit, sie weint und bettelt um Gnade. Sie würde jetzt alles dafür geben, die Zeit zurückzudrehen. Aber sie kann es nicht. Und dann zerren sie sich aus dem Bett. Vielleicht erkennt die Frau, wie sie in dieser Situation hineingekommen ist. Sie hat es selbst gewählt. Sie hatte dieses Leben so gewählt. Sie war vielleicht verletzt. Vielleicht hatte sie unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse, aber sie ist nicht. Er hatte tausende kleine Entscheidungen getroffen, die zwangsläufig unaufhaltsam zu diesem Moment geführt hatten. Sie, diese Frau, hatte es selbst gewählt. Und jetzt steht sie, diese Frau von Jesus. Die Menschen sehen sie an, ihre Schuld ist offensichtlich. Es gibt keine Ausrede, aber
noch etwas anderes liegt hier vor sich an. Schriftgelehrten und Pharisäer liegt es eigentlich gar nicht in dieser Frau. Sie sind nämlich hinter Jesus. Sie wollen Jesus beseitigen und diese Frau ist letztlich in dieser Situation nur der Köder für diese Frage. Sie sagen nämlich, Meister, so als ob sie ihn ehren wollten. Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden und hinter dieser Aussage steckt eine Fülle von Gedanken. Das Gesetz von Mose sprach sehr deutlich davon, was mit einem Menschen zu tun ist, den man im Ehebruch erwischt. Zuerst einmal reichte es nicht aus, wenn es nur einen Zug gab, um die Anklage zu beweisen. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, da wird gesagt, dass diese Angelegenheiten von mindestens 2 oder 3 Zeugen bezeugt werden müssen. Das bedeutete, dass mindestens 2 oder wahrscheinlich mehrere Männer sich irgendwo versteckt hatten, um das Haus der Frau zu eröffnen. Durch das Fenster zu schauen. Lange habe ich mich gefragt, haben sie dort gestanden. Was haben sie gesehen? Alles. Und noch eine Sache ist hier sehr auffällig. Der Mann, mit dem die Frau den Ehebruch begeht, der wird hier nicht von ihr vor Jesus gebracht.
Obwohl das Gesetz sagt, dass beide gesteinigt werden sollten. Hier wird also ein klassischer doppelter Standard angelegt. Die Frau war damals die schutzlose Person in der Gesellschaft. Und deswegen konnte man sie auch am besten gebrauchen, um Jesus eine Falle zu stellen. Es war schon ein richtig abgekartetes, geplantes und hinterlästiges Spiel. Die Frau ist nur eine Requisite, ein Mittel zum Zweck.
Pharisäer interessierten sich überhaupt nicht für sie. Sie benutzten sie nur. Sie sagen zu Jesus, Mose hat uns im Gesetz befohlen, wenn Frauen das tun, sie zu steinigen. Was sagst du? Das war die perfekte, geplante Falle. Als Jesus sagen wollte und mit dieser Frau gnädig sein wollte, dann könnten ihn die Pharisäer anklagen und könnten sagen, dass sich Jesus über das Gesetz von Mose stellt.
Und wenn Jesus sagt, steinigt sie, dann würde die Volksmenge das Jesus niemals vergessen. Des Weiteren hatten die Römer den Juden verboten, ein Todesurteil zu vollstrecken. Das lesen wir dann später in Johannes 18. Wenn Jesus also sagt in dieser Situation, steinigt sie, dann würde er sich über das Gesetz der Römer stellen und große Schwierigkeiten bekommen. Egal also, wie Jesus sich entscheidet und egal, wie Jesus antwortet, es würde für ihn letztlich ganz schlecht ausgehen. Eingesetzt und stehen dort mit Steinen in der Hand und warten darauf, werfen zu können. Und ihr Lieben, bevor wir in der Geschichte weitergehen, bevor wir die Pharisäer und Schriftgelehrten vielleicht zu schnell richten, lasst uns mal einen Moment darüber nachdenken, wie ist es eigentlich mit uns? Hattest du schon jemals einen Stein in der Hand?
Steht es in einer merkwürdigen Sache, was in einem Herzen passiert?
erinnern kann, ein Herz, das vielleicht einmal mitfühlend und weich war, kann hart und kalt werden. Und ich frage mich, was mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten passiert ist, dass sich ihre Herzen so verhärten. Vielleicht waren sie, als sie jung waren, tatsächlich hingegeben. Vielleicht hatten sie gesagt, dass sie diesem Gott dienen wollen und ihn lieben wollen und auch die Menschen aus ihrem Volk. Aber dann, Jahre später, passierte irgendetwas. All ihr Studium der Heiligen Schrift, all ihr Wissen erfüllte sie mit Stolz. Und alle Bemühungen und Anstrengungen, gehorsam zu sein, ihr Fleiß und ihr Alter und ihr Streben nach Gerechtigkeit füllten sich mit Verachtung. Eine Verachtung denjenigen gegenüber, die weniger dahingegeben und weniger eifrig waren als sie selbst. All ihre Begabungen und all ihre Intelligenz füllten sie mit Ungeduld. Sie fingen an, diejenigen gering zu schätzen, die schwächer waren. Und dann eines Tages waren sie als Sklaven durch das Kalt. Was so gefährlich ist, wenn es ums Rechten und Stolz geht, und um Arroganz und moralische Überheblichkeit geht, sein, dass man das selbst gar nicht mehr merkt. Man erkennt die Wahrheit über sich selbst nicht. Man geht durch das Leben, als wenn es ein Gerichtssaal wäre. Und man selbst der Richter wird. Und man hat dann Steine in der Hand. Schlechte Gedanken, überhebliche Einstellungen, ungeduldige Worte, bittere Zurückweisung und sehr, sehr Liebe. Ich stelle mir häufig diese Frage. Ich bin mein ganzes Leben in Gemeinden unterwegs gewesen und in einer Gemeinde aufgewachsen. Für mich ist die Gemeinde wirklich ein fantastisches, unglaubliches Geschenk. Von einer wunderschönen Größe. Warum produzieren Kirchen und Gemeinden oft so viele Steinewerfer? Das habe ich mich gefragt. Da ist jemand, der etwas wild ist und man nimmt einen Stein. Da ist eine Ehe von jemandem, wo es Probleme gibt und man nimmt einen Stein. Seht, die Pharisäer waren die fromme Elite im Land, die ihre Frömmigkeit hier wie eine Waffe einsetzten, um einen unangenehmen Menschen aus dem Weg zu räumen. Es ist unglaublich gefährlich, wenn unsere Frömmigkeit zu einer Waffe wird. Wenn wir unsere Abneigung und unsere Antipathien gegen einen anderen Menschen in theologische Argumente verwickeln. Das darf niemals passieren. Die Wahrheit über diese Pharisäer in dieser Geschichte ist, dass es ihnen Energie gab, Steine zu sammeln, und dort, wo Steine gesammelt werden, da besteht dann immer eine ganz große Gefahr, dass eine Gemeinschaft zerbricht. Und da stehen sie nun, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und in ihrer Mitte die Frau. Verängstigt, beschämt und mit Todesangst. Die Pharisäer, die haben Steine in der Hand, sie sind die Richter. Und dann ist noch dieser Mann Jesus. Was sagt Jesus dazu? In dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugt sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus, er macht hier etwas ganz Erstaunliches. Er schreibt, und das verwirrt die Pharisäer. Das ist schon ein merkwürdiges Verhalten von Jesus. Der Text sagt uns, dass die Pharisäer
immer und immer wieder nachfragten. Sie bestanden darauf, dass
Rabbi, sagte sie, was sollen wir tun? Sollen wir dem Gesetz folgen? Und Jesus, plötzlich steht Jesus auf. Jesus richtet sich auf und sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann beugte er sich wieder vor und er schrieb weiter. Warum betont Johannes das so, dass Jesus etwas hier auf die Erde in den Staub schiebt? Diese Frage stellt jeder, der diese Geschichte doch letztlich liest. Nur die Rabbiner taten das damals in der antiken Welt. Da gab es nämlich sonst keinen anderen Weg, um etwas visuell darzustellen. Es gab damals noch keine PowerPoint, es gab keine Flipchart. Die einzige Technologie, die die Lehrer der damaligen Zeit hatten, war, auf dem Boden zu schreiben. Aber was genau hat Jesus da eigentlich geschrieben? Das ist hier nicht geschrieben. Vielleicht waren es die 10 Gebote. Im 5. Jahrhundert entstand die Idee, dass Jesus vielleicht die Sünden dieser Pharisäer selbst in den Staub geschrieben hat. Johannes sagt es uns nicht. Aber was wir wissen ist, dass Jesus etwas tat, was die Pharisäer in dieser Situation tief getroffen hat. Er konnte von die Männer mit der Wahrheit über sie selbst. Jesus sagt, macht weiter. Werft eure Steine, wenn ihr wollt. Urteilt über diese Frau. Verachtet sie, verdammt sie. Aber seid euch vorher sicher, dass ihr selbst schuldlos seid. Denn ihr erinnert euch daran, dass schuldige Menschen, gefallene Menschen, nicht in der Position waren, Steine. Denn wenn schuldige Menschen anfangen zu richten, dann werden sie gerichtet werden. Von einem Sündenbock, von einem Heiligen. Die Pharisäer konnten die Sünden der Frau sehen, aber sie sahen nicht ihre eigenen Sünden. Jetzt ganz plötzlich ist nicht nur die Schuld der Frau offenbar, sondern auch das Verdienen der Pharisäer. Sie waren nämlich nicht das, was sie vorgaben zu sein. Sie waren keine sündlosen Helden und auch keine unbefleckten Kämpfer für moralische Maßstäbe. Sie waren ein kaltherziger, arroganter Kreis von Steinen. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, darf als erster werfen. Dann steigt er wieder auf die Erde. Und jetzt ist es ganz schön. Jeder wartet darauf, was jetzt passieren wird. Dann lässt jemand den ersten Stein fallen. Und dann noch einer. Und noch einer. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz, die Ältesten und Mächtigen, die ihren Kreis bringen. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da ist. Und dann seine Ankläger. Ich möchte einmal kurz innehalten und uns fragen, welche Steine haben wir oder hast du in der Hand? Vielleicht ist es ein Stein, den wir schon sehr lange tragen, aufgrund einer Verletzung, die uns irgendjemand zugefügt hat. Vielleicht der Partner oder der Chef oder vielleicht sogar einer aus der Gemeinde. Und vielleicht tragen wir diese Steine schon so lange mit uns herum.
jeder weiß, wie ein Leben aussieht oder ein Leben aussehen könnte, wenn er sich verlassen. Aber ihr Lieben, es wird Zeit, die Steine fallen. Vielleicht bedeutet es auch den anderen einmal wieder zuzugehen und sich zu entschuldigen. Und vielleicht bedeutet es Vergebung. Denn in der Gemeinschaft mit Jesus gibt es keinen Raum für Steine. Wir alle sind schuldig und brauchen einander, um zu lernen und zu lieben. Echte Gemeinschaft zu erleben, wenn wir eine Gemeinde sein wollen und kein Gericht. Einer nach dem anderen, so lesen wir, lässt seine Steine fallen. Und schließlich ist Jesus mit der Frau ganz allein noch immer da steht, wo ihre Anliegen sich gestellt hat. Vielleicht fragt sie auch damals, was wohl jetzt das nächste passiert. Jesus, der könnte einen Stein nehmen und ihn werfen. Jesus ist ohne Sünde. Jesus, der hat das Recht dazu. Aber Jesus macht etwas ganz Unerhörtes. Er stellt der Frau eine Frage. Wo sind Sie?
Hat dich keiner verurteilt? Mit anderen Worten, gab es da niemanden, der ohne Sünde ist? Und was Jesus wirklich damit zu der Frau sagen will, ist, siehe da gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen dir und den anderen. Sie sind genauso Sünder wie du. Wegen all ihrer geistlichen Überheblichkeit sitzt ihr alle im selben Boot. Also ist da niemand mehr, der dich verurteilt? Nein, keiner, Herr, antwortet sie. Und da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Frau, wie wäre es, wenn du noch einmal ganz neu anfangen könntest? Wenn du noch einmal von vorne beginnen könntest, wenn dir vergeben wird, wie wäre das? Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Die Frau verstand es, sie hatte die Kosten gesehen. Am Anfang sollte sie sterben und Jesus trat für sie ein. Jesus stand zwischen ihr und den Pharisäern und weil Jesus diese Pharisäer aufhalten konnte, ist sie gerettet. Aber jetzt wollen die Pharisäer, dass Jesus stirbt. Und er wird sterben und sie wird leben, weil Jesus an ihrer Stelle sterben wird. Und das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der Gemeinde. Es ist dieses göttliche Angebot eines frischen Neubeginns, den Jesus sagt. Ich werde an deiner Stelle sterben. Ich werde das auf mich nehmen. Also legt die Steine nieder. Gib den Widerstand auf, denn die gnädige Liebe und die heilsame Gnade ist immer mächtiger und das bietet er uns an. Er bietet es uns auch an und er bietet es dir an, so wie er es damals dieser Frau und den Pharisäern auch angeboten hat. Aber Jesus sagt noch etwas anderes. Er sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Geh und lass dein altes Leben hinter dir. Denn von Jesus Vergebung zu erfahren und dann genauso weiterzumachen wie vorher, das ist undenkbar. Ihr Lieben, seht, Gnade bedeutet mitnichten, dass man nicht umkehren muss, sondern Gnade ist die Kraft, umzukehren. Und diese Frau hatte noch viele Schmerzen vor sich. Sie musste zu ihrem Liebhaber gehen und sagen, es ist vorbei. Und sie muss zu ihrem Ehemann gehen, ihm die Augen schauen.
Vielleicht wird er vergeben, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht, wie es mit dieser Frau weitergeht. Aber wir wissen, dass sie diesen Weg von nun an nicht allein gehen muss. An diesem Tag an würde sie niemals mehr so allein sein. An diesem Tag und bis in die Ewigkeit hat sie einen Mann, die wird immer bei ihr sein. Der würde sein Leben besiegen. Ich möchte gerne mit einem Gedanken schließen. Die Frau in der Geschichte fand einen Mann, Jesus, der sie annahm, der sie nicht verurteilte. Echte Gemeinschaft bedeutet
Annahme. Und Annahme bedeutet nicht, irgendein schlechtes Verhalten zu tolerieren. Das tat Jesus ja auch nicht. Es bedeutet nicht, dass wir uns weigern, Dinge auszusprechen, die anderen Menschen Schaden zugefügt haben
oder ihre Seele verletzt haben. Annahme bedeutet, Sünder. Jesus nahm diese Frau an. Jesus vergab. Man kann einen Menschen unmöglich annehmen, wenn man ihn nicht vergibt. Ich weiß nicht, warum mir diese Gedanken in den letzten Wochen immer so wichtig geworden sind, aber ich wünsche es mir, dass wir in diesem Jahr, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Menschen sind, die keine Steine aufheben und sammeln. Wenn wir Steine mit uns herumtragen, seien es verurteilte Gedanken, oder Wut oder sonst irgendetwas, dass wir diesen Widerstand aufgeben und loslassen, aufeinander zugehen und um Vergebung bitten, wo es sein muss. Vergebung zu schenken, wenn darum gebeten wird. Denn nur als Einheit spiegeln wir dann einen wider, der da am Kreuz hing und uns erlöst. Wir brauchen